Es ist bewölkt und riechen Sie das? Gülle, ganz eindeutig. Die Landwirte sind unterwegs. Nicht immer verstehen alle, was sie da machen. Bauern werden beschimpft, warum sie jetzt wieder Gülle fahren oder spritzen oder die Kühe nicht rauslassen. Genau darüber wollen wir heute reden im Podcast Power to the Bauer. Warum entfremden sich Landwirtschaft und Gesellschaft? Warum nehmen die Missverständnisse zu? Dafür bin ich zunächst in Bernried am Starnberger See in einem großen landwirtschaftlichen Betrieb und spreche mit der Gutsverwalterin Adelheid Kastel. Und dann stelle ich noch ein Projekt vor, das genau diesen Missverständnissen vorbeugen will und Bürger und Bauern in Dialog bringt. Da sind tolle Dinge entstanden. Hofführungen, Stallfenster, eine grüne Couch, Kulturveranstaltungen. Hören Sie selbst. Ich bin Anna Hemminger, Journalistin und Radioreporterin und begleite mit diesem Podcast das Forschungsprojekt Natur, Land, Wirtschaft der Katholischen Stiftungshochschule München. Viel Spaß jetzt bei Power to the Bauer. Ich bin jetzt hier auf dem Hofgut Bernried. Das ist ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb. Ich glaube, mit einer der schönsten Lagen, die man sich vorstellen kann, oberhalb vom Starnberger See. Kühe, Hühner und Ziegen können direkt auf den See blicken. Und auch Adelheid Kastel kann bei ihrer Arbeit auf den See gucken. Das ist nämlich die Gutsverwalterin. Hallo Adelheid.
Hallo.
Wie viele Tiere habt ihr hier?
100 Kühe oder 90 Kühe. Und ungefähr dann nochmal 120 Tiere Nachzucht, also Kälber und bis zur trächtigen Kalbin.
Einmal im Jahr gibt's Kälber, oder?
Ja, das ist das Ziel. Eine Kuh soll einmal im Jahr ein Kalb kriegen. Mhm. Aber manchmal ist es auch länger, je nachdem, wie schnell sie aufnehmen.
Das ist dann nicht natürlich, oder? Es kommt ein Tierarzt.
Und ja. Nee, nachdem wir Lehrlinge haben und lauter Angestellte sind, ist das irgendwie uns zu gefährlich mit einem Stier, wenn der da mitläuft und... Früher gab es schon einen Stier, der war mit auf der Weide, aber das hat sich auch dann nicht bewährt. Dann ist halt mal was passiert und dann wurde irgendwann entschieden, das abzuschaffen. Und hier ist das auf der Weide auch ein bisschen gefährlich, weil hier so viele Touristen sind, die dann doch mal die Stiere ärgern oder mit Steinen bewerfen, ihre Hunde reinschicken oder sowas. Oder Zäune durchschneiden, die Gatter einfach öffnen. Kommt oft vor und das ist dann bei den weiblichen Tieren nicht so schlimm oder nicht gefährlich, aber mit einem Stier dann halt schon.
Da sind wir ja schon mitten im Thema, ne? Die Missverständnisse zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Also wenn du gerade sagst, dass Touristen die Zäune aufmachen und so, wir Bürger lesen vielleicht was in der Zeitung oder hören was und dann denken wir, so und so läuft's in der Landwirtschaft und dann ist es ja eigentlich ganz anders. Da hast du ja auch Erfahrungen mitgemacht, oder?
Ja, vielleicht dadurch, dass das eben hier so ein schöner Ort ist, kommen doch ganz schön viele Spaziergänger hierher und Touristen, aber also kann auch sein, dass es keine Touristen sind, das weiß ich natürlich nicht. Aber also ich habe schon öfter erlebt, dass uns Leute beschimpfen, die sagen, die Tiere auf der Weide, die dürfen keinen Stromzaun haben, das ist Tierquälerei. Die haben dann die Batterie ausgestellt und die Zäune geöffnet zum Beispiel und wollten uns anzeigen wegen Tierquälerei, eben wegen diesem Strom. Mhm. Ja.
Habt ihr denn überhaupt Kühe auf der Weide? Ich sehe hier, die meisten sind ja drin.
Ja, die Kühe sind drin und die Jungviecher, da ist immer eine Gruppe im Bernrieder Park. Also die ein Jahr alt sind im Frühjahr, kommen raus und dann kommen sie mit 18 Monaten ungefähr wieder nach Hause im Herbst und dann sind sie im richtigen Alter, um besamt zu werden.
Jetzt würden ja vielleicht auch viele sagen, okay, wäre das nicht dann schöner, wenn sie immer auf die Weide könnten? Das ist vielleicht auch ein Missverständnis.
Ja, ich hätte gerne, dass die auf die Weide können, auch die Kühe, aber nur, wenn sie die Wahl hätten, ob sie drinnen sein möchten oder draußen sein möchten. Und die Umsetzung ist nur nicht so einfach bei so vielen Tieren, weil man wahnsinnig viel Zaun braucht. Also man braucht doch eine sehr große Fläche, die uns dann beim Mähen ja abgeht. Also wir haben dann die Sorge, dass wir vielleicht nicht die Menge Heu zusammenbringen, um die Kühe über den Winter zu bringen, wenn diese Weidefläche ja also wegfällt. Und naja, es macht einfach sehr viel Arbeit, wenn die Kühe jetzt draußen sind in der Früh oder in der Nacht zum Beispiel, dann muss ja jemand die ganze Fläche ablaufen und schauen, ob auch wirklich alle jetzt zum Melken nach Hause gekommen sind. Also die Kühe, die eh nicht mehr viel Milch geben, die drückt sie auch nicht und die haben auch vielleicht gar kein Bedürfnis zum Melken zu gehen und liegen dann im hintersten Eck auf dieser Weide. Und ja, das ist halt mit mit Angestellten schwierig, weil wir haben ja die Arbeit, haben ja einen Arbeitsvertrag und arbeiten so und so viele Stunden pro Tag und vielleicht kommen wir mit diesen Stunden nicht zurecht, wenn wir alle auf die Weide tun. Das muss man überlegen.
Und du hast ja auch mal gesagt, oder es ist ja auch so, wenn Kühe in der prallen Sonne liegen und gar keinen Schatten haben, ist das vielleicht auch nicht so gut.
Ja, deswegen dachte ich eben, wenn, dann käme es nur in Frage, wenn sie die Wahl haben zwischen drinnen und draußen, weil die ja, ich glaube, schon ab 9 Grad oder sowas eigentlich ein bisschen Hitzestress haben und den Sommer, also Sonne können sie gar nicht leiden und kriegen dann auch am Euter wohl leicht Sonnenbrand. Also die brauchen auf jeden Fall irgendwelche Baumgruppen für Schatten oder müssen eben reingehen können. Und ein anderer Stressfaktor ist vielleicht auch der Besatz mit Würmern, also Leberegelwürmer. Man muss sie dann mehrmals im Jahr entwurmen, was ja auch Nebenwirkungen hat und wahnsinnig teuer ist.
Hinter uns sehen wir ja die Kälber, die ganz neugierig gucken. Manche sagen vielleicht auch, Mann, die armen Kälber, kann man die nicht bei ihren Müttern lassen?
Ja, wir lassen die Kälber ungefähr einen Tag oder zwei Tage bei ihren Müttern, aber länger dann nicht mehr, weil sonst der Trennungsschmerz groß wird. Und tja, also in der Mutterkuhhaltung lässt man sie ja zusammen natürlich, bis dann die Kälber wegkommen zum Schlachten, was ja dann auch ein Drama ist. Also das ist auch, die sind ja dann echt zusammengewachsen, eine richtige gewachsene Herde, das ist auch traurig. Aber hier in der Milchviehhaltung, da gibt es ja verschiedene Modelle schon bei manchen Landwirten, die das probieren, mit Ammenkühen zum Beispiel, wo irgendeine Kuh die Mutter ist für mehrere Kälber. Aber da müsste man den Stall dementsprechend eben umbauen, dass man das hinkriegt. Also üblich ist es eben, das Kalb wegzutun und in diese Iglus zu stecken, weil die da ein schönes Mikroklima drin haben, da ist es nicht kalt drin und sie sind geschützt vor Ansteckung durch andere Kälber. Also die sind am Anfang das Immunsystem ist sehr schwach und die brauchen deswegen auch dringend diese Biestmilch von der Mutter die ersten 3-4 Tage und sollen dann etwa 3-4 Wochen in diesem Iglu sein und dann ist das Immunsystem so gestärkt und sie sind so munter, dass sie dann in die Gruppe müssen und und dann ist die gefährliche Zeit für Grippe, Durchfall und so weiter einigermaßen vorbei.
Und dann fühlen sie sich auch wieder wohl, oder? Also dann, was heißt, haben sich vorher wahrscheinlich auch wohl gefühlt, aber das ist wahrscheinlich dann schöner noch in der Gruppe.
Ja, die wollen schon spielen und springen und laufen, denke ich. Ich weiß nicht, wie das am Anfang ist. Also ich meine, sie sind schon zufrieden, wenn sie gesund sind und keinen Durchfall eben haben und keine Grippe haben. Es ist ja schwierig zu sagen, ob das Kälbchen anders glücklich wäre. Man fängt ja, glaube ich, jetzt erst so an, dieses Verhalten von Nutztieren ein bisschen mehr zu erforschen. Da war ja jetzt öfter auch mal was in der Süddeutschen Zeitung, wo sie, glaube ich, beschrieben haben, wie klug eigentlich unsere Nutztiere sind und wie wir das jahrzehntelang unterschätzt haben. Also so viel weiß man über das Verhalten einfach noch nicht.
Genau, das habe ich auch gelesen und dachte dann auch bei unseren eigenen Hühnern, die sind klüger als man denkt, die haben schon alle einen eigenen Charakter.
Ja, die Hühner, wir haben ja nur 20 Hühner, insofern wissen wir auch, wer welchen Charakter hat, ja.
Du bist auch manchmal mit dem Traktor unterwegs und musst dann auch güllen oder Mist fahren. Was hast du da für Erlebnisse mit Leuten?
Ja, also das kommt drauf an, wo wir Gülle fahren, aber wenn wir in dem Bereich Gülle fahren, der gleichzeitig als Spaziergehweg genutzt wird, dann wird es schon sehr kompliziert und die Leute schreien einen an und beschimpfen einen und halten sich die Nase zu. Ja gut, das können sie ja machen, aber beschimpft werden möchte man eben nicht so gerne. Und ja, das ist schwierig. Und es ist auch schwierig, das zu erklären. Das glauben einem viele Leute nicht, dass ja Gülle an sich ein viel besserer Dünger ist als der Mineraldünger. Der Mineraldünger stinkt zwar nicht, aber kostet ja wahnsinnig viel Energie in der Herstellung. Das hat ja jetzt eigentlich jeder in der Corona-Zeit mitbekommen, weil das so oft, oder während der Ukraine-Krise mitbekommen, weil das ja so viel in den Nachrichten kam. Und die Gülle fällt ja sowieso an und ist ein organischer Dünger, also mehrt Humus und ist besser fürs Bodenleben, weil es den Boden nicht versauert, also den pH-Wert nicht verändert. Insofern, das ist ja wieder nur eine Frage der Dosis. Gibt natürlich Betriebe oder Gegenden in Deutschland, wo so viel Gülle anfällt für so wenig Fläche, dass es Schaden anrichtet und die Gesellschaft wahnsinnig viel Geld kostet durch diese Nitratanreicherung im Grundwasser. Aber das kann man pauschal eben nicht so sagen.
Und die Leute denken aber eben pauschal.
Ja, wahrscheinlich hat jeder das in der Zeitung gelesen und denkt, Gülle wäre was Schädliches, was die Umwelt belastet. Und wissen nicht, dass es in bestimmten Mengen eigentlich ein sehr guter Dünger ist.
wenn dann so Menschen, so Spaziergänger kommen und sich die Nase zollen, dich auch beschimpfen, was denkst du dann, was empfindest du dann?
Ja, das am Anfang habe ich, als ich neu hier war, da habe ich das versucht mit Erklären und dachte, dann lade ich auch mal öfter Leute ein und mache eine Hofführung und dann mit der Zeit wird man vielleicht ein bisschen frustrierter und gibt auf und denkt sich solche, also.
Also es ist schon so, dass das frustrierend ist, oder? Für Landwirte einfach zu merken, okay, die Menschen verstehen gar nicht mehr, was wir machen.
Ja, also im Sommer ist es schon oft frustrierend, wenn die einen beschimpfen, die liegen unten am See und baden und haben es lustig und machen Picknick und wir arbeiten ja permanent bei schönem Wetter immer, also ich glaube, keiner von uns geht jemals im Sommer baden, weil da gar keine Zeit ist, man hat ja nur bei Regenwetter Zeit, wenn überhaupt und dann ist es schon ärgerlich, da denkt man ja, also dann fragt man sich, ob die alle glauben, dass man das für sich selber zum Spaß macht. Man produziert ja was, was diese Leute konsumieren möchten. Ja. Und arbeitet dafür ja viel mehr als jeder normale Arbeitnehmer.
Wie könnten wir uns da wieder näher kommen? Du hast gerade gesagt, Hofführungen. Könnte man noch viel mehr für die Aufklärung da tun?
Also ich weiß von meinem Sohn, der hat mal in der 6. Klasse was über Landwirtschaft gelernt und da war ich ganz entgeistert, was der für einen Quatsch da angebracht hat. Der hat mir dann so einen Zettel gebracht und da waren einfach vollkommen falsche Begriffe drauf oder zum Beispiel die Aussage, dass Biobetriebe sind, immer klein sind und direkt vermarkten und konventionelle Betriebe oder Industriebetriebe haben die es genannt, sind immer groß und beuten eben ihre Tiere eher aus. Sowas lernen die anscheinend in der Schule.
Ja, ganz so einfach ist es nicht.
Ja, es ist in jeder Gegend unterschiedlich und jeder Betrieb ist unterschiedlich und selbst Biobetriebe kann man ja überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Es gibt ja ganz verschiedene Verbände mit unterschiedlichen Richtlinien oder nur EU-Bio, was noch viel weniger Richtlinien hat als jetzt die Verbände. Also ja, schwierig zu verallgemeinern.
Und dann denken die Leute auch wahrscheinlich, ihr kommt, wenn ihr da spritzt, kommt ihr mit was anderem an, oder?
Ja, also beim Grünland nicht, weil da hat man ja wirklich jetzt nur eine Rückenspritze. Aber wenn man im Acker spritzt, da fährt man mit der normalen großen Spritze. Das ist immer eine kritische Sache, weil die Leute immer denken, man würde Glyphosat spritzen, was ja Schmarrn ist, weil ja Glyphosat alles abtötet. Das ist wird ja eh kaum noch eingesetzt. Ich glaube, das macht fast niemand mehr, weil keiner Lust hat, sich angreifbar zu machen. Darauf kann man hier zumindest ganz gut verzichten.
Also viele Missverständnisse und teilweise auch ein bisschen Frust unter den Landwirtinnen und Landwirten. So kann man das auch zusammenfassen.
Ja, wahrscheinlich dadurch, weil eben Landwirte wirklich wahnsinnig viel arbeiten. Das war mir früher auch gar nicht so klar, als ich noch an der Uni gearbeitet habe oder an der Landesanstalt für Landwirtschaft. Da wusste ich gar nicht, wie viele Stunden die arbeiten und wie angehängt man ist mit Tieren, dass man wirklich Tag und Nacht immer in Bereitschaft sein muss. Und dadurch ärgert es einen dann schon, wenn Leute, die permanent Freizeit haben, einen dann beschimpfen.
Das war Adelheid Castell vom Hofgut Benried. Sie ärgert sich, wenn Bürgerinnen und Bürger einfach nicht verstehen, was in der Landwirtschaft passiert. Und damit ist sie nicht alleine. Landwirtschaft und Gesellschaft entfremden sich. Dagegen muss etwas unternommen werden, hat sich der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung in Bayern gedacht und ein Projekt ins Leben gerufen. Es heißt Stadt-Land-Frust, nein danke. Landwirtschaft und Gesellschaft reden miteinander statt übereinander. Teilgenommen haben viele Regionen in ganz Bayern und es gab unterschiedliche Dialogformate. Darüber rede ich jetzt mit Judith Landes, die hat als Coach die Formate begleitet, und mit Georg Rudolf aus dem Allgäu, der hat als Landwirt mitgemacht. Ich habe die beiden auf einer Veranstaltung getroffen und erstmal gefragt, was denn so alles an Frust vorhanden ist.
Ja, ich denke, es gibt von beiden Seiten Vorbehalte, festgefahrene Meinungen, wo wir uns nicht mehr wirklich bewegen, sondern wo wir ja Statements aufnehmen und wiedergeben und das nicht mehr hinterfragen. Und
was für Statements zum Beispiel?
Landwirtschaft stinkt oder der Verbraucher möchte nur billig, klassische Themen. Und wo es wichtig ist, einfach miteinander im Gespräch zu zeigen, wo stehe ich, wo steht der andere und bestenfalls voneinander lernen zu können.
Mhm. Und dann haben Sie halt gesagt, okay, den Frust wollen wir jetzt nicht mehr länger hinnehmen. Wir machen jetzt ein Gesprächsformat, wir machen Dialogformate. Wie haben Sie das genau gemacht?
Ja, Ich arbeite sehr viel mit Landwirten zusammen und da war so dieses Thema, wir wünschen uns mehr Wertschätzung. Und dann war die Grundüberlegung, dass Wertschätzung immer dann entsteht, wenn wir in Kontakt kommen, wenn wir uns austauschen, wenn wir einander kennenlernen. Und das ist nicht mehr so einfach, dass jemand, der in der Stadt lebt oder teilweise auch auf dem Dorf, einfach einen Landwirt kennenlernt. Und deswegen haben wir überlegt, was gibt's denn für Möglichkeiten und haben dann gemeinsam mit Landwirten unterschiedlichste Formate entwickelt.
Ein paar Beispiele?
Ja, wir haben in unserer Region eine Wanderung mit Urlaubern angeboten, um mit Leuten, die sich gerade im Urlaub befinden, die also auch offen sind für verschiedene Themen, ins Gespräch zu kommen. Und das Ganze hat auf einem Milchweg stattgefunden, einem Themenweg zum Thema Landwirtschaft und Milch, wo man auch ganz kritische Fragen nebenbei ansprechen hat können und sich darüber hat austauschen können.
Und es gab noch andere Formate in ganz Bayern, ja. Mhm. Wie sind da die Landwirte in Kontakt gekommen mit der Bevölkerung?
Das eine war das mit den Touristen, mit dem Milchweg. Dann hat man zum Beispiel auch noch eines, wo sich Landwirtschaft und Naturschutz getroffen haben. In Neumarkt, die waren sehr aktiv. Da ist in jeder Kommune, hat sich ein Landwirt bereit erklärt, Bürger aus der Gemeinde zu sich auf dem Hof einzuladen. Und die haben das wirklich in 19 Kommunen geschafft. Und dann hat man noch ein Format in Ansbach mit der grünen Couch, wo Landwirtschaft und Kultur sich getroffen hat. Und in Schweinfurt und Hasberge, wo wir zum einen mit Lehrern einen Workshop gemacht haben und das andere war dann eine Radltour für Familien und ein Stand auf dem Landkreisfest.
Also ein buntes Potpourri. Es ging immer darum, Räume zu schaffen, damit Menschen in Kontakt kommen.
Also Räume nicht jetzt im Sinne von, wir treffen uns jetzt in einem Saal, sondern wirklich auch Räume im Sinne vom Begegnungsraum. Das war auf landwirtschaftlichen Betrieben, das war meine Kulturstätte, das war draußen auf dem Acker mit dem Radl, also ganz unterschiedlich. Es ging immer um diesen Raum für sich kennenlernen und Austausch zu schaffen.
Du hast ja vorhin ganz erschreckende Zahlen genannt. In Bayern sind 13 Millionen Menschen leben hier. 3/4 davon sind Städter. Und nur wie viele Menschen sind Landwirte?
Also es sind nicht mal 2% der Bevölkerung, die wirklich in der Landwirtschaft arbeiten in Bayern.
Und 41% kennen keinen Landwirt, 33% kennen nur ganz entfernt einen Landwirt. Das heißt, man hat ja gar keine Berührungspunkte mehr.
Ja, das war für uns auch so ein Grund, dass wir gesagt haben, wir müssen das eigentlich organisieren. Also wir müssen diesen Austausch organisieren, weil der findet nicht mehr so automatisch statt. Der Georg hatte immer ein schönes Beispiel. Früher hat man sich am Dorf nach der Kirche oder am Stammtisch getroffen. Aber da kannst du vielleicht als Landwirt auch noch was dazu sagen, wie viel ihr euch da oder wie oft man wirklich Kontakt hat mit jemand, der nicht in der Landwirtschaft ist.
Genau, also dem Beispiel aufgreifend, wie gesagt, früher hat es natürliche Begegnungsstätten gegeben, wo man Landwirte und Nichtlandwirte einfach ungezwungen im Austausch war. Und die gibt's aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Auf der Landwirtschaftsseite ist oft der Zeitmangel das Thema, dass die Landwirte mehr und mehr in den Betrieben eingebunden sind, weil die größer werden und von daher nicht mehr die Zeit haben. Und im anderen Bereich ist es auch Freizeit und Erholung, wo die Leute nicht mehr so im Austausch öffentlich sich bewegen, sondern ihren eigenen Hobbys und Freizeitgewohnheiten frönen und dann schlimmstenfalls, wenn sie eben mit dem Radl unterwegs sind, sich daran stören, dass der Landwirt eben jetzt gerade die Gülle ausbringt oder den Pflanzenschutz erledigt oder was auch immer. Und darum ist es wichtig, wieder da Begegnungen zu schaffen, wo wir einfach voneinander lernen und sehen, was macht der andere, warum macht das und was sind so seine Zwänge.
Was ist die Vision dahinter?
Ja, die Vision wäre, dass wir uns wieder ein Stück nähern, dass wir politisch formuliert die Landwirtschaft wieder in die Mitte der Gesellschaft drücken. Momentan habe ich das Gefühl, ist es nur eine politische Floskel, die wir da beitreten. Aber es gibt natürlich einfach Verknüpfungspunkte, die wir ja so aber oft nicht mehr erleben. Die Landwirtschaft produziert zum einen die Nahrungsmittel ganz klassisch, von denen wir alle leben, die wir alle brauchen. Und daneben noch eben auch Energie, aber auch Landschaft, Naturerlebnis, das Ganze ist ja ganz wichtig und das auch wieder ins Bewusstsein der Landwirtschaft und der übrigen Bevölkerung zu rücken, das ist so die Vision.
Also was müsste sich noch ändern, damit wir alle noch mehr ins Gespräch kommen?
Ich glaube, wir sollten uns einfach Zeit für die Begegnungen nehmen. Also es gibt ja Formate, wo dann Landwirte auf Social Media ihre Arbeit vorstellen. Das ist alles wertvoll und ist alles wichtig. Für mich ist aber einfach dieses sich begegnen und sich wirklich in die Augen schauen und dann verstehen, warum tickt der andere so, wie er tickt und warum ticke ich so, wie ich ticke. Das wünsche ich mir wirklich, dass da diese Wertschätzung, die die Landwirtschaft verdient, weil es einfach ganz, ganz, ja, unsere Lebensmittel produzieren, dass das einfach auch wieder mehr ins Bewusstsein von der Bevölkerung rückt. Da hat der Ukraine-Krieg, glaube ich, jetzt einiges bewirkt, dass man sich da wieder bewusster wird, wo kommt unsere Nahrung, unsere Lebensmittel her. Ich würde mir aber wünschen, dass das einfach noch intensiver gelebt wird, dass die Landwirte sich zum einen öffnen, also die da Lust dafür haben und sich darin sehen, dass die sagen, ja, kommt bei mir auf den Hof und schaut euch das an, wie wir da produzieren. Ich erkläre euch ja gerne, warum wir so produzieren. Und gleichzeitig, dass die Bevölkerung, angefangen vom Kindergartenkind bis zum Senioren, dass die einfach auf die Höfe mal schauen und da mitkriegen, was heißt Landwirtschaft bei uns heute.
Dass man ganz bei den ganz Kleinen auch anfängt. Ich habe nämlich immer das Gefühl, so Verbraucher, die sowieso schon eher nachhaltig einkaufen oder regional, die sind halt interessiert, aber die anderen, die eher auf billig achten, die erreicht man schwieriger. Wie ist da so Ihr Gefühl?
Ja, ich glaube, das ist ein schwieriges Thema und wir erleben es ja gerade auch in der öffentlichen Diskussion, dass wir auf der einen Seite Wünsche, Forderungen an die Landwirtschaft stellen, Nachhaltigkeit, klassisch auch das Tierwohlthema, und dass wir aber im Gegensatz dazu nicht bereit sind, das auch dementsprechend zu honorieren. An einem Beispiel kann man das gut nachvollziehen. Die großen Supermärkte schreiben sich momentan auf den Fahnen, in 2 Jahren nur mehr Tierwohlfleisch nach Kategorie 3 und 4 anzubieten. Die Realität momentan ist, dass 80% Tierwohlkennzeichen 1 und 2 verkauft wird.
Wahnsinn, also da muss sich noch sehr viel ändern und ist noch sehr viel Dialog notwendig. Jetzt ist Ihr Projekt ja abgelaufen. Geht es denn trotzdem weiter mit dem Dialog?
Es geht sicherlich weiter, in dem Fall aber jetzt nicht mehr über ein Projekt, über gezielte Maßnahmen oder so, sondern es wird weiterhin Landwirte geben, die in den Bereichen Sinn und Notwendigkeit sehen. Und ich hoffe auch, dass es von Seiten der Verbraucher Gruppierungen, Interessenten gibt, die bereit sind, da mit uns ins Gespräch zu kommen, um gemeinsam einen Schritt weiterzukommen. Die Welt ist für uns alle da und bestenfalls nutzen wir sie so, dass sie auch für unsere Kinder noch lebenswert bleibt.
Also ich habe von einigen Landwirten, die jetzt dabei waren und Bäuerinnen, die gesagt haben, ja, sofort weitermachen, das ist total wichtig und es hat total Spaß auch gemacht. Es war spannend zu sehen, dass Befürchtungen von Seiten der Landwirtschaft sich dann auch ziemlich zerschlagen haben. Befürchtungen wie zum Beispiel, wir werden kritisiert für unsere Tierhaltung. Das war in diesen Begegnungen überhaupt nicht, sondern eher umgekehrt, dass die Landwirte Lob auch bekommen haben für das, was sie machen. Und das ist, glaube ich, ja total wichtig. Und es sollen die Landwirte, die sagen, ich mache das gern, ich habe da Lust drauf, die haben mir auch gesagt, sie machen da weiter, ob es jetzt mit Schulklassen ist, ob es jetzt mit eine Radltour oder irgendwas ist. Also da passiert bestimmt auch was, wenn es jetzt nicht mehr in diesem Projekt ist.
Okay. Vielen Dank. Das waren Judith Landes und Georg Rudolph über das Projekt Stadtland Frust, nein danke. Landwirtschaft und Gesellschaft reden miteinander statt übereinander. Dieses Projekt ist jetzt schon abgeschlossen, aber nachmachen ist unbedingt erwünscht, denn alle teilnehmenden Bäuerinnen und Landwirte haben positive Erfahrungen gemacht. Einige waren sogar total überrascht, wie viel Interesse ihnen und ihren Betrieben entgegengebracht wurde. Wertschätzung, ehrlicher Dialog und auch die Offenheit, kritische Themen zu diskutieren. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter, teilen Sie diese Folge, geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung. Alle weiteren Informationen zu dem Forschungsprojekt Naturlandwirtschaft finden Sie auch im Internet unter natur-land-wirtschaft.info. Bis zum nächsten Mal.